Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Er ist einer der wichtigsten deutschen Film- und Fernsehproduzenten. Er ist der Geschäftsführer der UFA und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR1 Leute. Guten Morgen und herzlich willkommen, Nico Hoffmann.
Hallo, hallo.
Es ist nicht die erste Sendung, die wir hier in Stuttgart machen. Der Anlass für die bisherigen Sendungen waren immer irgendwelche Filmprojekte. Jetzt geht es zumindest am Anfang um ein Buch, das Sie veröffentlicht haben zum Thema Haltung. Warum ist Haltung im Jahr 2018 so wichtig?
Weil wir in einer Welt leben, die immer komplizierter wird, die auch immer feindseliger wird. Donald Trump würde sagen, egoistischer. Und daraus entsteht jetzt in der Tat auch eine Betrachtung über Haltung, über Politik, über die Frage, wie wir im Moment zusammenleben.
Wir leben in außerordentlich dramatischen Zeiten insofern. Viele Menschen haben Ängste, Angst vor der Zukunft, Angst vor einem sozialen Abstieg, Angst wovor auch immer. In der Folge ein Trend nach rechts und auch ein Trend Richtung Autoritäten. Sogenannten Autoritäten. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich nehme es genauso wahr. Also ich finde, je komplexer die Welt wird, und sie wird ja jetzt in diesen Tagen wieder komplexer. Wir erleben jetzt gerade neuer Handelskrieg mit Amerika. Wir erleben Absage Iran-Abkommen. Also meine Mutter hat neulich zu mir gesagt, ist die Welt eine bessere geworden? Unter Donald Trump haben wir beide gesagt, definitiv nicht. Es ist eine Welt der Egomanie geworden. Und in dieser Welt der Egomanie suchen die Menschen immer mehr und immer schneller nach einfachen Lösungen. Und das ist auch genau der Zug, auf den die Populisten im Moment aufspringen, schon seit längerer Zeit. Und das Buch ist ein sehr klares Bekenntnis dagegen.
Was kommt noch dazu? Eine zunehmende Aggressivität. Ich erinnere mich an ein Zeitgespräch vor kurzem mit der grünen Politikerin Claudia Roth, die mal, und das wurde abgedruckt, erzählt hat, wie sie beschimpft wird. Es geht im harmlosen Fall von der Formulierung dumme, fette Kuh bis hin zu der anderen Formulierung du, Claudia, gehörst mit Mutti zusammen vergast.
Allein jetzt die Verbindung mit Vergasung ist natürlich absolut nicht nur unterirdisch, es ist im Grunde genommen ein Ausdruck dessen, wie unreflektiert wir mit Geschichte mittlerweile umgehen. Ich will mal folgenden Punkt machen. Wenn Sie erleben, wie Politik sich die letzten 2 Jahre verändert hat, auch muss man leider sagen in Amerika, also dieses ständige nur noch auf sich selbst schauen, quasi Politik nur für die eigene Klientel machen, auch das Scheitern der ersten Koalitionsgespräche gehört für mich genauso dazu. Ich glaube auch nicht, dass die FDP gut daran beraten war, die Koalition nicht einzugehen. Das sieht man jetzt schon bereits in den Umfrageergebnissen. Wir leben in einer Welt, die immer rüder, immer aggressiver, ich habe es in meinem Buch beschrieben, immer egoistischer mit ihren Werten umgeht. Und das war ein schöner Satz von Angela Merkel zu sagen, wir sind eben auf der Welt nicht alle alleine. Wenn wir alle alleine wären, kann jeder natürlich machen, was er will. Also mir fehlt in der Tat dieses Solidar-Gemeinschaftsgefühl, wirklich zu sagen, wofür stehen wir eigentlich gemeinschaftlich.
Aber müssten diese Beschimpfungen und Bedrohungen, die es nicht nur im Netz, aber eben auch vor allem im Netz gibt, nicht völlig anders und härter sanktioniert werden?
Ich glaube, die werden mittlerweile wesentlich deutlicher sanktioniert. Also ich glaube, da ist schon seit 2-3 Jahren eine völlig andere Politik zugange, auch auf Seiten des Justizministeriums. Diese Art von Politikstil kommt für mich auch immer durchaus auch von großen Staatsmännern, die vormachen, wie man rüde Politik betreiben kann. Also, dass sich die ganze Politik, ich sag mal, Kultur verändert hat, hat auch damit zu tun, wie die Herrscher dieser Welt miteinander umgehen.
Nico Hoffmann, Film- und Fernsehproduzent, geboren in Heidelberg, groß geworden in Mannheim. Ihre Mutter haben Sie vorhin angesprochen, die ist inzwischen wie alt?
Ja, meine Mutter ist jetzt am Sonntag 87 geworden.
Der Vater ist wie alt?
Der wird jetzt im Dezember 94.
Zwei, die als Kinder und Jugendliche, ihr Vater dann später auch noch als Soldat, diesen Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre eigene Kindheit und Jugend? In welchem Umfang ist das alles thematisiert worden?
Also meine eigene Kindheit und Jugend war erstmal eine sehr beschützte, weil meine Eltern waren beide Journalisten. Das war ein extrem offenes Haus. Der Bruch in meiner Familie war die Ehescheidung. Also meine Eltern haben sich leidenschaftlich scheiden lassen. Also es war ein Scheidungsprozess, kann man sagen, über 3 oder 4 Jahre, sehr zu Ungunsten der Kinder. Ich kann nur alle Eltern warnen, das quasi über so eine lange Zeit vor den Kindern erlebbar zu machen.
Wie alt waren Sie damals?
Es ging los mit 9 und endete quasi so mit 13 und das ist natürlich eine extrem prägende Phase. Aber diese Zeit hat mich insofern sehr geprägt, weil man natürlich dann das ganze Familienmodell in Frage stellt. Man fängt dann an, sich zu überlegen, warum reagieren die Eltern so? Warum wird aus einer großen Liebe plötzlich so so eine Art von Kampf gegen die eigene Familie dann eigentlich auch. Und das hat in der Tat in vielen Bereichen dann zurückgeführt in die Familiengeschichte. Und die Familiengeschichte ist bei uns natürlich auch Geschichte des Dritten Reiches.
Also Sie haben mit Ihrer Mutter sicher irgendwann auch darüber gesprochen, dass sie als Kind, als Jugendliche in diesem System groß geworden ist. Und das ist ja durchaus naheliegend, eine glühende Verehrerin von Adolf Hitler war.
Bei meiner Mutter ist interessant, dass sie sehr jung war, aber sie ist im Grunde genommen ihre ganze Jugendzeit im Faschismus erzogen worden. Das ist für mich wirklich sehr interessant, wenn jemand sein ganzes Leben quasi vom Kindergarten an bis zum Gymnasium im Dritten Reich erzogen wurde. Und für meine Mutter war der Tod von Adolf Hitler 1945 quasi sowas, als wäre der liebe Gott und der Vater in einer Person gestorben. Also wenn man die Tagebücher heute von ihr liest, ist es unvorstellbar, wie quasi die ganze Nation, die Kinder auf eine einzige Führungsfigur eingeschworen waren.
Wie geht sie heute damit um?
Sie geht viel, viel bewusster natürlich damit um. Also sie hat, glaube ich, 10 Jahre gebraucht in der direkten Nachkriegszeit, die Dinge einzuordnen, zu verarbeiten. Die geht sehr, sehr bewusst damit um. Theater hat eine große Rolle gespielt, Journalismus auch. Dennoch ist es in ihrem Leben die prägende Zeit ihrer Kindheit gewesen.
Ihr Vater war als Wehrmachtssoldat unter anderem in Russland. Was hat er Ihnen zu welchem Zeitpunkt darüber erzählt?
In der Ukraine war er. Also mein Vater hat sehr, sehr viel später erst über Kriegserlebnisse erzählen können. Also ich würde mal sagen, er war in einem ersten Schub einer ersten Gesprächssituation, da war er vielleicht 60, 65. Aber die wirkliche gründliche Aufarbeitung war, da war er weit über 80. Das war ja die Grundlage für Unsere Mütter, unsere Väter, was dann ein riesen Dreiteiler wurde. Das ist die Geschichte meines Vaters über die Zeit in der Ukraine. Aber Sie sehen, wie lange diese Kriegserlebnisse in ihm vereist waren. Götz Ali hat es mal beschrieben, der Historiker, diese Vereisung in dieser Generation, nicht emotional drüber reden zu können. Das hat im Grunde genommen bis zu seinem 80. Lebensjahr gebraucht, um drüber sprechen zu können.
Hat Ihr Vater dann auch über eigene Fehler, über eigenes Versagen möglicherweise sprechen können?
Ganz massiv. Ja. Also ich glaube, die Bilder des Todes, auch die Bilder, dass man andere getötet hat, verfolgen meinen Vater bis jetzt. Und ich muss auch sagen, je näher der Tod einem 94-jährigen Mann jetzt natürlich kommt in seinem eigenen Leben, je stärker kommt diese Erinnerungen an Jugend und Tod und auch Töten übrigens wieder hoch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Nico Hoffmann, Film- und Fernsehproduzent, Geschäftsführer der UFA. Seit wann sind Sie das jetzt alleine?
Seit September letzten Jahres.
Also knappes Jahr, kurze Bilanz. Jahr. Hat sich's bisher so gelohnt, dieses Modell zu machen?
Ja, das lohnt sich sehr. Es ist natürlich jetzt wesentlich mehr Management. Man rutscht wesentlich mehr aus dem Kreativen raus. Ob mir das gut tut, würde ich dann in 2-3 Jahren an mir feststellen. Aber im Moment ist ein tolles Team und mir macht Spaß. Aber es ist eine wirkliche Umstellung. Es ist mehr Geschäftsmann und mehr Geschäftsführer als kreativer Produzent.
Wir wollten über die Filme sprechen, für die Sie als Produzent verantwortlich gezeichnet haben, die sich mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen. Es war immer schon ein großes biografisches Interesse auch da?
Ja, durch die Beschäftigung mit den Eltern, durch die Beschäftigung speziell Mutter und Vater. Das ging sehr, sehr früh los an der Filmhochschule eigentlich schon. Es war Krieg meines Vaters, mein allererster Diplomfilm, kann man sagen, der die Geschichte der direkten Einberufung meines Vaters zum Thema hatte. Aber dieses Thema Drittes Reich hat mich in der Tat dann die nächsten 20, 30 Jahre überhaupt nicht mehr losgelassen. Ging ja dann über Stauffenberg, ging über Rommel, sind viele ganz andere Persönlichkeiten, die mit der Familie gar nichts zu tun haben, quasi in den Blickpunkt geraten. Aber dieses geschichtliche Interesse, das ist immer stärker
geworden. Ja, dann gab es noch Dresden, dann gab es die Flucht. Und es gab natürlich auch eine intensive Recherche und eine Beschäftigung mit den jeweiligen Themen, die bei Ihnen auch zu neuen Erkenntnissen oder anderen Erkenntnissen geführt haben.
Übrigens bei all diesen Filmen, wir haben ja immer eine starke historische Beratung gehabt. Wir haben bei Mogadischu beispielsweise damals für die ARD den kompletten Hintergrund der Tötung von dem Kapitän Schumann nochmal völlig neu ermittelt, kann man wirklich sagen. Auch bei Rommel sind viele Dokumente nochmal aufgetaucht. Es war eine Produktion übrigens für den SWR. Also viele, viele Erkenntnisse aus dem historischen Bereich sind in die Produktion mit eingeflossen, ja.
Also über Mogadischu werden wir ausführlich im Laufe der Sendung auch noch reden. Was ist mit unserer Mütter, unsere Väter, ein Dreiteiler, eine riesengroße Produktion, verbunden dann auch mit dem inneren Druck, da doch eine ganz große Geschichte stemmen zu müssen?
Das war natürlich der Urstoff für mich, weil die ganze Geschichte meines Vaters drin lag und natürlich auch vieles angestaut war an Recherche. Es war in der Tat, es wurde dann die wichtigste Produktion. Hat zu tun mit der Länge der Recherche. Ich glaube, ich habe 7 Jahre an dem Projekt dann zum Schluss verbracht. Begonnen habe ich 2006. Es lief dann bis 2013. Das ist eigentlich eine unvorstellbare Zeit. Es hat mega Kontroversen gegeben. Wir haben heute noch Prozesse in Polen am Laufen, also wegen der Darstellung der Heimatarmee. Es ist ein Film, der mit seiner ganzen Kontroverse wie eine Wucht eingeschlagen hat, mich auch unter extremen Zugzwang gebracht hat. Ich wurde dann ins rechte Lager verortet. Es gab auch dann viel Zuspruch, würde ich mal sagen, von der ultrarechten Seite, dass endlich mal die deutsche Wehrmacht entsprechend dargestellt wird, was ich überhaupt nicht verstehen konnte, weil ich habe eigentlich die deutsche Wehrmacht in ihrer ganzen Ambivalenz gezeigt und auch vor ihrem Abgrund gezeigt. Also wie man das gut finden kann, ist mir ein Rätsel. Aber es war ein Film, der mich sehr, sehr viel Kraft gekostet hat.
Wer hat sie denn in die rechte Ecke gestellt?
Ach, eigentlich viele Kritiker auch, also die der Meinung waren, dass das quasi nicht statthaft ist, dieses Kapitel deutscher Geschichte emotional zu erzählen. Wenn Emotion und Geschichte zusammenkommen, wird man unheimlich schnell verortet rechts der AfD und das ist natürlich kompletter Unfug.
Das ist ja fast wie damals beim Untergang, als man Bruno Ganz vorgeworfen hat, er hätte Hitler als Mensch gespielt.
Das ist ihm vorgeworfen worden, die Debatte war genau dieselbe, gab ein Riesenpamphlet in der Zeit, glaube ich, von Wim Wenders gegen den Film. Ich habe da eine klare Haltung. Ich bin der Meinung, dass das, wenn das moralisch eingebettet ist und die Figurenführung stimmt, bin ich der Meinung, dass es der Gesamtdebatte enorm hilft, weil es einfach die Geschichte deutlich spürbarer, nahbarer macht. Es gilt für alle Facetten, auch für Rommel war für mich ein spannendes Experiment. Ich bin definitiv nicht der Meinung, dass man das nicht darf.
Nico Hoffmann, Film- und Fernsehproduzent, ein Mann, keine Ahnung, der buchhalterisch mal Bilanz gezogen hat über die Anzahl der Filme und Produktionen.
Es sind in der Tat verblüffenderweise über 450 Produktionen. Also das ist schon gewaltig. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das die letzten 25 Jahre alles gemacht habe, aber es sind wirklich über 450 Produktionen, für die ich hauptverantwortlich war. Das ist eine ganze Menge.
Also über die erfolgreichste oder eine der erfolgreichsten haben wir vorhin gesprochen, unsere Mütter, unsere Väter. Gibt's einen Film, von dem Sie klar sagen würden, es ist der schlechteste und ich würde ihn so nie mehr machen?
Es gibt etliche, die ich ganz schlimm finde.
Ehrlich?
Ohne es Titel zu nennen. Es gibt.
Aber Sie können sich einen aussuchen, den Sie so nicht mehr drehen
würden. Da würde ich jetzt allen Beteiligten sehr auf den Schlips drehen. Ich habe in der Süßstoffphase der ARD Degeto-Filme habe ich einige Werke zwischen Südafrika und der Karibik verbrochen, die auf schönen Dampfern und schönen Küsten spielen, die nach wie vor wunderbare Quoten erzielen, die ich aber ganz schrecklich finde.
Wobei die Degeto in ihren Produktionen schon ein bisschen fortschrittlicher, glaube ich, geworden
ist. Die Degeto bemüht sich unter Christine Strobel seit Jahren um Fortschritt, kriegt es auch hin. Aber wir haben auch schon andere Zeiten erlebt, wo die Degeto wirklich der Süßstoffdampfer der ARD war.
War der Dutschke-Film, für den Sie verantwortlich gezeichnet haben, der größte Flop?
Der Dutschke-Film war mit Abstand der größte Flop, lief aber auch gegen ein Bayern-München-Spiel, muss man sagen. Aber man merkt daran, wie Zuschauer Zeitgeschichte picken oder nicht picken. Ne? Und ich war jetzt ganz schmerzhaft berührt, weil der tolle Film über Fritz Bauer, über den großartigen Anwalt, der quasi versucht hat, Josef Mengele vor ein deutsches Gericht zu stellen.
Und Eichmann
natürlich auch. Also er war ja maßgeblich an den Eichmann-Prozessen beteiligt. Der lief dann auch am Mittwoch bei einer Quote bei knapp 1,6 Millionen. Und das ist natürlich ein Albtraum. Es ist ein wunderbarer Film, aber Sie sehen daran, wie Zeitgeschichte auch die Leute plötzlich in diesem Land immer wieder spaltet. Leider, bei Dutschke auch. Hat überhaupt nichts mit der Qualität des Films zu tun.
Mit einem großartigen Hauptdarsteller, mit Burkhard Klausner. Aber gibt's irgendeine Erklärung? Also dasselbe Thema oder Oberthema, Krieg, Vertreibung, unsere Mütter, unsere Väter, Dresden, Riesenquote und dann der Film über Fritz Bauer?
Es hat immer damit zu tun, ob es einen deutlichen Mehrwert hat. Also wenn die Zuschauer das Gefühl haben, sie sind nahe bei der Dokumentation, sie sind nahe an dem, was sie aus Dokumentarischem kennen, dann bleiben sie weg. Das war auch bei Dutschke der Fall. Das war ein Film, der sehr, sehr klar sich an der Biografie abgearbeitet hat. Ne? Sie brauchen immer einen extremen Mehrwert. Und in meiner eigenen Laufbahn, das Traurige ist, dass ich sagen muss, alle Filme, die ich quasi mit riesigem melodramatischen Aufwand betrieben habe, gehört auch die Flucht dazu mit Maria Furtwängler, was die Topquote aller Zeiten hatte, war natürlich auch der Melodramatik geschuldet, genauso, dass es ein Tabuthema war. Aber leider muss man sagen, dass auch die Melodramatik dann in die Breite wirkt und ein enormes Publikum anzieht, sich mit so einem Thema zu beschäftigen. Leider, leider, weil ich jetzt natürlich gerne andersrum auch.
Ist die Quote heutzutage zu wichtig?
Sie ist nicht wichtiger als früher, aber sie ist ein Gradmesser, ob ein Programm wirklich verfängt, ob ein Programm eine Nachhaltigkeit hat. Und oftmals hat eine hohe Quote, ich nehme es mal unsere Mütter, unsere Väter, ja einen Rattenschwanz an öffentlicher Debatte mit sich geführt. Also unsere Mütter, unsere Väter bis hin zum Spiegeltitel, Bild-Zeitungsschlagzeilen tagelang auf Seite 1 war ein Thema für die Deutschen über fast 3 Wochen.
Der Mann, der als Film- und Fernsehproduzent für mehr als 400 Produktionen verantwortlich war, ein Teil dieser Filme im Übrigen auch als Regisseur, da haben Sie sich komplett rausgezogen.
Ja, das war mir dann zu anstrengend.
Gab es ein Schlüsselerlebnis, der eine Film mit Götz George?
Es gab ein Schlüsselerlebnis bei Regina Ziegler, die eine wunderbare Produzentin ist. Es war eine Nacht bei minus 20 Grad in Berlin, wo die Dixie-Klos wieder eingefroren waren. Der Steiger funktionierte nicht und das Team wartete wieder stundenlang. Regina hat wieder Sprint-Trachees verteilt. Das sind also Momente, wo man sich überlegt, was mache ich das jetzt bis 60 weiter? Okay. Oder wird es irgendwann mal endlich?
Ja. Damit sind wir bei Mogadischu, also ein Film, bei dem Roland Suso Richter Regie geführt hat. Sie waren der Produzent. Ein ganz eindringlicher Film, der nochmal nacherzählt hat, was nach der Schleierentführung passiert ist. Die Entführung und schlussendlich auch die Befreiung der Landshutmaschine. Wenn Sie sich an die Produktion zurückerinnern, was ist so die eindringlichste Erinnerung?
Also die Produktion war für mich extrem wichtig, weil der Roland Suso Richter den ganzen Stil dieser Events mit mir gemeinsam verändert hat. Wir waren wesentlich authentischer, es war wesentlich rougher erzählt, wesentlich brutaler auch erzählt und die Zuschauer haben das mitgemacht. Es war quasi die Abkehr vom Melodram. Und das Wichtige war die Zusammenarbeit mit der Witwe von dem Kapitän Schumann, weil ihr war extrem wichtig, nochmal klarzustellen, unter welchen Bedingungen ihr Mann gestorben ist. Und das haben wir wirklich nochmal komplett recherchiert mit einem sehr, sehr guten Drehbuchautor, Remy hieß der. Und das war für mich faktenhistorisch, aber auch in der Machart ein ganz, ganz entscheidender Wendepunkt in meiner eigenen Arbeit. Ich würde fast sagen, das war so die Vorstufe zu der Direktheit und auch zu der Brutalität, wie unsere Mütter, unsere Väter dann erzählt war.
Der frühere oder damalige 1977 damalige GSG 9 Kommandeur Ulrich Wegener war, glaube ich, vor Ort, auch als Berater.
Ja, es war ein ganz toller Mann, muss man sagen. Eine unglaublich beeindruckende Person. Der war die ganze Zeit vor Ort, der hat uns komplett beraten. Er wurde selbst auch dargestellt. Herbert Knaup hat ihn gespielt. Ich war wirklich von seinem Tod sehr bewegt. Das war für mich wirklich eine absolute Heldenfigur.
Wegener, der Mann, der Captain Mahmud erschossen hat damals?
Wir wären nicht mehr die Bundesrepublik gewesen unter dem Druck des Terrorismus ohne ihn, ohne die GSG 9. Aber auch so ein Selbstverständnis als Mensch, muss ich sagen. Also es war eine extrem menschliche Persönlichkeit. Das hat mich wirklich beeindruckt.
Also wir hatten im letzten Herbst, als sich das Ganze wieder mal gejährt hat, Gabriele von Lützow zu Gast, die damalige Stewardess, die bis heute gegenüber diesen Jungs von der GSG 9 voller Dankbarkeit ist.
Ich glaube, das muss man auch sein, weil ohne die Rettung in dieser schwierigen Situation, das war die GSG 9, hätten die alle nicht überlebt. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist für die Menschen, die in der Maschine waren, war das das initiale Erlebnis in ihrem Leben.
Diese Zeit von damals, auch dieses bleierne Jahr 1977, auch etwas, was für Sie biografisch von großer Wichtigkeit ist?
Ja, das war es, weil ich fand, dass man das an der Schule gemerkt hat. Es war eine pleierne Zeit. Ich erinnere mich noch, meine Mutter war Wirtschaftskorrespondentin bei der FAZ. Ich weiß noch, als wir im Weingut der BSF waren, wo der ganze Ort war quasi mit Bundesgrenzschutzpanzern abgesperrt, weil die Angst hatten, dass quasi terroristische Aktivität auf dem Weingut in Anwesenheit führender Wirtschaftsleute passieren könnte. Das war eine schreckliche Zeit. Also man lebte ja wirklich unter täglicher Angst, dass noch weitere Attentate passieren konnten. Das hat sich ausgeübt bis in die letzten Stunden Schulunterricht auch wie wir miteinander umgegangen sind. Politischer Unterricht, ich weiß noch, Geschichtslehrer, Deutschlehrer wurden ständig befragt, waren die Bader-Meinhof-Morde in Stammheim. Das fand ich eine extrem politische Zeit.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Helmut Kohl, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, eine große historische Figur mit möglicherweise der ein oder anderen menschlichen Schwäche. Nico Hoffmann, als Fernseh- und als Filmproduzent, haben Sie diesen Helmut Kohl sehr viel besser kennengelernt als jeder andere von uns. Wie haben Sie ihn in Erinnerung?
wirklich als großen Staatsmann, auch als tollen Mensch. Also wir hatten ja die Gelegenheit, mit ihm das letzte große Interview zu machen. Wir haben insgesamt mit Thomas Schad, der hier Chef der Filmakademie ist, 36 Stunden Interviewmaterial gefilmt, also live on tape. Das Material liegt bei Maike Kohl in Oggersheim, das haben wir ihm zurückgegeben. Aber dieses 36 Stunden Gespräch über mehrere Wochen, das war für mich eine initiale Erkundung aus seiner politischen Leidenschaft. Wir haben einen Film dann gemacht fürs ZDF, Der Mann aus der Pfalz, eigentlich sein ganzes Leben beleuchtet. Er war dann mit vielen Dingen nicht mehr einverstanden. Wir haben dann gesagt, okay, wir trennen das jetzt. Wir geben ihm das Interviewmaterial zurück, aber verwenden die Interviews quasi als Overvoice, als Stimme drüber für den ganzen Film. Also der Film ist maßgeblich geprägt von dem Interview, was wir so lange mit ihm geführt haben. Aber je näher ich mich mit ihm beschäftigt habe, er ist und bleibt für mich wirklich ein großer europäischer Staatsmann.
Es hat dann einen Kontaktabbruch gegeben, offenkundig auf vielen Ebenen. Der Chauffeur durfte nicht mehr ins Haus. Wie war das bei Ihnen?
Es war bei uns nicht so. Also wir haben mit ihm noch Kontakt gehabt, als wir ihm das Material gebracht haben. Markus Schächter war mit dabei, wir haben offen miteinander geredet. Er hat sicher dann ein anderes Leben irgendwann geführt. Das hat zu tun mit seiner Krankheit. Ich muss aber auch sagen, ich bin im Nachhinein mir sicher, dass vieles, was Maike Kohl-Richter für ihn bedeutet hat, auch übrigens, wie sie sich um ihn gesorgt hat, in der Öffentlichkeit nicht in der Herzlichkeit rüberkam, wie es wirklich auch war. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass er ohne seine Frau Maike Kohl-Richter gar nicht mehr überlebt hätte. Also das war eine extrem tolle, warmherzige Beziehung und wir waren oft noch im Gespräch, bis zu der Ausstrahlung von dem Film übrigens.
Also Frau Kohl-Richter hat sich ja in einem der ganz wenigen Interviews auch mal in diese Richtung geäußert, dass sie das Gefühl hat, man würde sie falsch wahrnehmen. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann die Kohl-Söhne anguckt und was da passiert, auch ein Kontaktabbruch, das hat schon auch tragische Dimensionen.
Ja, ich kann mich da schwer einmischen. Ich habe ja jetzt noch die wunderbare Aufgabe, dass ich für die ARD ein Riesenporträt mit Stefan Aust über Hannelore Kohl produziert habe, das dieses Jahr zur Ausstrahlung kommt. Ich vermute mal im Sommer. Aber das ist in der Presse ja gewesen. Es hat keine Einigung gegeben mit den beiden Söhnen über die Darstellung der Mutter, muss man auch dazu sagen. Also ich bin quasi doppelt gescheitert. Ich bin am Vater gescheitert über seine Darstellung und ich bin an den Söhnen gescheitert über die Darstellung der Mutter. Deshalb übrigens auch die Dokumentation jetzt von Stefan Aust. Also ich will das schwerlich kommentieren, aber ich würde sagen, da haben alle Beteiligten ihre emotionalen Momente, dass es zu gewissen Krisen da gekommen ist. Und wenn man Familien kennt, ich kenne auch meine eigene Familie, kann man, glaube ich, einige Dinge da auch sehr gut nachvollziehen.
Helmut Kohl hat die Namen der Spender mit ins Grab genommen, wobei Wolfgang Schäuble sagt, die Spender hat es nie gegeben. Was denken Sie?
Ich kann sie nicht beantworten. Ich habe ihn auch fünfmal danach gefragt. Er hat eine tolle, wenn man ihn dann länger gekannt hat, ich habe verstanden, aus seiner Moral, aus seinem Empfinden heraus habe ich verstanden, warum er absolut nicht bereit war, Namen zu nennen. Das habe ich aus seinem ganzen Lebensmodell verstanden. Juristisch richtig ist es nicht.
Was würden Sie sagen, ist die wichtigste Charaktereigenschaft von Helmut Kohl gewesen?
Seine absolute Integrität. Also er war wirklich integer mit sich, mit der Politik, mit seinem Europagedanken. Ich würde wirklich sagen, bis zu seinem Tod ist er an den wirklich wichtigen Elementen seiner politischen Laufbahn, ist er absolut integer mit umgegangen.
Mehr als 400 zum Teil ganz tolle und beeindruckende Produktionen stehen sozusagen auf der Habenseite und auf der Sollseite gibt es ein paar Produktionen, die nicht zustande gekommen sind. Was fällt mir ein? Sie wollten mal einen Film machen über Robert Enke?
Ja.
Hat nicht funktioniert?
Ich wollte nicht einen Film machen über Robert Enke. Ich habe gesagt, in einem Spiegel-Interview habe ich gesagt, das war gerade nach seinem Selbstmord. Ich habe dann einen Satz gesagt, dass Robert Enke mit seinem ganzen Schicksal mich sehr interessieren würde für einen Film. Und daraus wurde dann die Meldung gemacht, ich drehe einen Film.
Okay.
Und da hat die Witwe sich sehr, sehr schnell gemeldet, dass sie das nicht will. Und da muss man ganz klar sagen, wenn ein Familienmitglied, das das erlebt hat, es nicht will, dann findet es auch nicht statt. Das ist ganz einfach.
Wollten Sie mal einen Film machen über Jörg Hachelmann?
Nee, nie. Das habe ich noch nie gesagt. Ich kenne ihn auch gut.
Okay.
Das sind ja so Sachen, die dauernd gefragt werden. Also in jedem Gespräch wird quasi immer die letzten 3 Monate durchgefragt. Ja, da gibt's noch Thema. Ich wollte noch nie in meinem Leben einen Film über Jörg Hachelmann machen.
Also Hachelmann ist inzwischen länger her, aber da hätte ich jetzt gedacht, ein solcher Stoff, ein beliebter Fernsehmoderator, Wettermoderator, der landet im Knast und dann stellt sich raus, dessen Leben war schon ein sehr bizarres?
Es ist dasselbe Thema, was wir vorhin hatten. Also es gibt eine wirkliche Regel. Wenn, ich habe ja Wulff gemacht beispielsweise, es war übrigens auch eine beschissene Quote, ne, für Sat.1. Der Film lief auch überhaupt nicht. In dem Moment, wo die Zuschauer das Gefühl haben, dass sie nicht einen definitiven Mehrwert bekommen zu dem, was sie ohnehin schon seit Wochen und Monaten wissen, schauen die so ein Programm nicht an. Bei Kachelmann wäre jetzt wirklich die Frage, was wird da jetzt erzählt. Ne? Also bei Kachelmann interessiert mich in der Tat am meisten, was jetzt die letzten Monate an den Fällen, an dem Hauptfall rauskam und wie er sich jetzt eigentlich mühsam wieder zurückemanzipiert in seine eigene Berufswelt. Das beeindruckt mich übrigens auch sehr. Aber das ist ein ganz eigener Stoff. Aber die Originalgeschichte nachzuerzählen, würden sie übrigens auch in riesige Probleme kommen mit der Frau. Ne? Weil sie brauchen auch die Persönlichkeitsrechte der Frau dazu. Sie können das nicht einfach so erzählen. Und das ist, glaube ich, vermintes. Das ist, glaube ich, vermintes Gelände.
Also dann gehen wir nochmal kurz auf Wulff. Hat der Wulff-Film vielleicht auch deshalb so eine schlechte Quote gehabt, weil man als Zuschauer sich doch gerne für oder gegen eine Hauptfigur entscheiden möchte?
Also erstmal habe ich noch nie so gute Kritiken. Ich habe noch nie in allen deutschen Zeitungen so gute Kritiken für einen Film wie für Wulff gekriegt. Und außerdem war es eine hervorragende Vorlage von zwei Bild-Zeitungsjournalisten, die das akribisch recherchiert hatten. Der Punkt war, ich habe es extrem dokumentarisch gemacht, übrigens auch mit Thomas Schad, der auch den Helmut-Kohl-Film gemacht hat. Und in dem Moment, wo dieser dokumentarische Ansatz war, da können Sie den Twitter-Verlauf bei Sat.1 an dem Abend durchlesen, die Leute waren nach 5 Minuten gelangweilt, die wollten die Ehe, die wollten wissen, wie war die Ehe, die wollten quasi unters Bett schauen, die wollten quasi die Backgrounds von Bettina Wulff wissen. Und das ist natürlich alles das, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Mich hat der journalistische, politische Vorgang interessiert. Und in dem Moment ging die Quote quasi von 5 Millionen auf 1,5 Millionen runter.
Ja, aber dann haben Sie sich mit Sat.1 einfach auch den falschen Fernsehsender ausgesucht.
Ich bin ganz sicher nicht, weil ich glaube, das wäre woanders genauso gelaufen. Ich mache mal die Umkehrung, was ein Riesenerfolg war. Ich habe einen Film gemacht über Gutenberg als reine Satire. Das war wiederum auch bei Sat.1, es hieß Der Minister, also wo man quasi das ganze Leben, politische Wirken und Leben von Gutenberg in der damaligen Hochphase satirisch dargestellt hat. Katharina Thalbach als wunderbare Kanzlerin. Das hat dann quasi die vierfache Menge an Zuschauern gehabt, weil es einfach eine eigene Kunstform war, die nichts mehr zu tun hatte mit der journalistischen, dokumentarischen Grundrecherche, die die Leute schon kannten.
Aber sagen Sie, Nico Hoffmann, Sie haben doch so viel Berufserfahrung inzwischen. Haben Sie ein wirklich funktionierendes Bauchgefühl entwickeln können, dass Sie sagen, nach all meiner großen Erfahrung wird die neue Geschichte so und so laufen?
Das habe ich definitiv, ja. Ich habe in der Tat ein wahnsinnig gutes Gespür, ob eine Sache läuft oder nicht. Das habe ich wirklich.
Waren Sie mit Bernd Eichinger befreundet?
Ja, wir waren sehr befreundet. Also er war Mentor, er war mein Arbeitgeber für eine lange Zeit. Er war Vorbild, er war im Produzentenbild, kann man sagen, prägend für mich, gemeinsam vielleicht mit Regina Ziegler. Es war ein Freund, ja.
Sein Tod, ein großer Verlust auch für den deutschen Film?
Ja, es war ein großer Verlust. Es war ein Tod, der, übrigens auch der Tod von Frank Schirmacher genauso, es war ein Tod, der viel zu früh kam, der aus dem völligen Nichts kam. Niemand hat damit gerechnet. Ich glaube, Bernd selbst hat mal zu mir gesagt, er will am Set umfallen. Jetzt ist er beim Italiener in Los Angeles umgefallen. Wahrscheinlich fand er seinen eigenen Tod irgendwo sinnvoll, dort an dem Ort, wo er immer gerne war. Aber für uns, für die Branche und für die Freunde war das ein riesiger Verlust bis zum heutigen Tag, muss man sagen.
Götz George, ein Mann, mit dem Sie auch bei verschiedenen Filmen zusammengearbeitet haben, auch ein Freund für Sie?
Götz, würde ich sagen, war einer meiner engsten Freunde. Er war als Schauspieler mega bestimmend für meine eigene Arbeit. Ich habe alles von ihm gelernt, alle Regie-Handwerks-Momente, die ich wichtig fand, kommen von Götz. Also das war übrigens auch ein Verlust. Ne? Bei Götz hat man ja auch gedacht, dass er überhaupt nie stirbt, weil er so eine Eiche von Mann war. Aber Götz' Verlust war für mich als Freund und auch übrigens als Schauspieler ein Riesenverlust. Das sind Persönlichkeiten, die bis zum heutigen Tag wirklich fehlen.
Götz George, ein sehr anstrengender und fordernder Schauspieler auch?
Sehr fordernd, sehr preußisch, sehr diszipliniert, aber jemand, der natürlich genau weiß, was er will. Und es ist dann für jeden Mitspieler und für jeden Regisseur eine richtige Aufgabenstellung, da quasi auf gleichem Niveau mithalten zu können. Aber wenn man mithält, hat man natürlich im Dialog mit ihm eine riesige Freude.
Maria Furtwängler, auch eine Schauspielerin, von der Sie sagen würden, eine Freundin, eine gute Freundin inzwischen?
Maria ist sicher. Also Maria jetzt auf dem privaten Gebiet, einer meiner engsten Freundinnen, kann man wirklich sagen. Auch völlig unabhängig vom Beruf. Wir haben uns wirklich kennengelernt bei der Flucht. Daraus ist eine tiefe, tiefe Freundschaft entstanden. Es ist eine tolle Frau. Es ist eine Frau, die politisch engagiert ist, die sehr, sehr integer mit sich umgeht, sehr klare Positionen bezieht, im Moment übrigens auch sehr starke feministische Positionen bezieht, die gemeinsam mit ihrer Tochter für mich absolut glaubwürdig sind. Eine wichtige, wichtige, bestimmende Freundin in meinem Leben. erleben, ja.
Veronika Ferres, eine Frau, die in der Öffentlichkeit eher zwiespältig aufgenommen wird.
Ich weiß nicht, ob Veronika zwiespältig aufgenommen wird. Ich würde mal sagen, ich glaube, ich habe mit keiner anderen Schauspielerin mehr Filme produziert als mit und gemeinsam mit Veronika. Ich glaube, wir haben insgesamt 20 Produktionen gemacht. Wir haben übrigens auch die große Phase ihres Lebens, alle wichtigen Filme in der Zeit, wo sie wirklich ein Megastar in Deutschland war, die haben wir an vielen Stellen gemeinsam produziert, ja.
Also, was die Zukunft angeht, Sie haben es vorhin gesagt, der Hannelore Kohl-Film kommt irgendwann im Sommer. Gibt es noch ein größeres, wichtiges Projekt, wo Sie sagen würden, da lohnt es zu gucken?
Ja, das wirklich Wichtige, ich fahre jetzt von hier jetzt genau zur Abnahme, ist die neue Staffel von Charité. Charité war ein Riesenerfolg für die ARD, eigentlich der größte Serienerfolg am Dienstagabend seit 20 Jahren, muss man sagen. Wir haben jetzt eine, wie ich finde, extrem tolle neue Aufladung, die auch ins Dritte Reich führt. Die sind extrem gelungen, die Folgen. Ich fahre jetzt zur Abnahme nach Leipzig. Das wird garantiert jetzt auch nochmal für die ARD ein Riesenerfolg, da bin ich mir ganz sicher.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke.
Eins gehört.